Leute, willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Stoner Frank und Frei hier bei Nuvise und heute mit einer ganz, ganz speziellen Folge, denn ich habe einen Gast bei mir. Vor einem Jahr um diese Zeit haben wir uns hier bei Nuvise und ganz viele von euch da draußen haben wir uns Sorgen um ihn gemacht. Er war eingesperrt, verschollen in einem venezolanischen Militärgefängnis und wir hier wussten nicht, was mit ihm ist. Keiner wusste, wie es ihm geht. Und es gab ja dann auch schon die Kampagne Free Billy und jetzt, mit ein bisschen Abstand zu diesen Ereignissen, ist er hier bei uns, bei Nuvise, bei mir zu Gast. Herzlich willkommen bei Nuvise, Billy Six.
Danke, Frank.
Billy, du bist Schriftsteller, du bist Journalist, du bist Abenteurer, hast ein bewegtes Leben geführt. Was hat eigentlich dich damals nach Venezuela gebracht? Wie ging diese ganze Geschichte eigentlich los?
Also erstmal vielen Dank an Nuvise und auch an dich und auch an die vielen Zuschauer, die vor einem Jahr getrommelt haben, dass mein Fall nicht vergessen wird, denn es war in den deutschen Medien, in den Systemmedien ja überhaupt nichts zu hören darüber, dass schon seit Wochen ein deutscher Journalist dort eingekerkert wurde. Ein sehr, sehr ungewöhnlich übrigens. Kennen wir ja ganz anders von anderen Fällen. Also danke, dass ihr es nicht vergessen habt und dass über diese Graswurzelbewegung, die daraus dann ja auch entstanden ist, mit vielen, vielen Teilnehmern, so viel Druck erzeugt werden konnte, dass die Befreiung auch gegen den Willen des Auswärtigen Amts möglich war. Ja, begonnen hat es damit, dass ich in Kanada war und ich wollte in die USA, um ein Buch zu schreiben über den Trump-Wähler und über die ersten Monate von Donald Trump im Amt und sie haben mich dort nicht ins Land gelassen. Also ich wurde sogar festgesetzt an der Grenze und von Leuten, die wahrscheinlich aus dem Geheimdienstbereich sind, interviewt, was ich denn in Syrien vor allem und auch in Libyen gemacht habe. Und dann wurde ich deportiert, obwohl es juristisch keine Deportation war, weil ich freiwillig unterschrieben habe, dass ich Abstand nehme von dem Einreisewunsch. Ja, und auf der kanadischen Seite musste ich dann übernachten in der Grenzstation und da war ein Venezolaner, der wurde auch abgewiesen. Und er hat mir dann erzählt, ja, wenn du was Spannendes erleben willst, komm nach Venezuela. Da waren ja gerade intensive Straßenproteste gegen die Regierung Maduro. Und ich hatte schon in den Jahren zuvor öfter mal so den Gedanken, ich sollte mal nach Venezuela gehen, weil es ja sehr ungewöhnlich ist, dass ein Land, das so ungeheuer reich ist, größte dokumentierte Ölvorkommen der Welt zum Beispiel, in so einer desolaten wirtschaftlichen Lage sich befindet und herausfinden, warum ist das so. Und ja, ich habe es dann einfach aus der Not heraus, weil eben was anderes nicht mehr möglich war, gemacht.
Das heißt, du bist da auch ein Abenteurer. Du bereist sozusagen den amerikanischen Kontinent, auch auf der Suche nach Stories. Finde ich witzig, dass du eigentlich deine Idee war, über Trump-Wähler zu schreiben. Mhm. Weil ja auch letzten Winter oder zu einer ähnlichen Zeit ist ja hier in Deutschland dieser Fall Relotius auch rausgekommen, der eben diese Fake-Geschichten schreibt. Und du bist eben
Ferguson Falls.
Genau, und du bist ganz genau. Und du bist ja jemand, der also auch Journalist ist, aber der eben wirklich das schreibt, was ist. Also du gehst wirklich vor Ort. Du warst da, wie du es schon gesagt hast, vorher in Syrien. Da gibt es ja auch noch dieses Buch von dir, Marsch ins Ungewisse, gefangen im Syrienkrieg. Das heißt, du warst schon an solchen Hotspots. Du bist einer von denen, die dorthin gehen und die wirklich erstmal ohne eine Agenda hingehen. Gut, wir alle sind Menschen, jeder hat so seine Sicht, aber du gehst hin und sprichst mit den Menschen vor Ort und schaust dir das an. Das ist so erstmal deine Arbeitsweise. Also im Grunde genau das, was einen Journalisten eigentlich auszeichnet, nicht wahr?
Ja, und das Gute ist, dass ich freischaffend bin und mit mehreren Medien in Kontakt. Also im Falle Venezuela zum Beispiel war mir klar, von der Voranalyse und Vorrecherche, also entweder ist der Sozialismus verantwortlich für das Desaster, dann werde ich eine Chance haben, im Deutschland-Magazin zu schreiben, weil die eben ein bisschen so rechtskonservative Leserschaft haben. Und wenn ich aber davon überzeugt wäre, dass es vom Ausland alles verursacht ist, dann hätte ich meine Kontakte gehabt zu RT Deutsch und darüber berichtet. Und das ist mir sehr wichtig, dass ich das selber immer noch steuern kann und nicht getriebener bin durch irgendwelche Ansagen, dass er irgendwas das heißt, ein Narrativ verfolgen muss, um die Arbeit weiterhin machen zu können.
Also eben gerade nicht wie in dem Fall Relotius, der eben schon, wo vorher schon klar ist, wie die Story sein muss. Mhm. Ja, so und so muss der Trump-Wähler sein, so ist das Klischee und so muss es rauskommen. Sondern du bist nach Venezuela, ja, eben, also Ergebnis offen. So. Genau, du weißt nicht genau, wie wirklich die Lage ist. Und schaust es dir an, aber du hast die Möglichkeit, je nachdem, das auch zu verwerten. Das heißt, du schreibst für verschiedene Magazine und bist tätig gewesen für verschiedene Medien. Ja? Du bist also jetzt nicht bei irgendeinem Medium fest angestellt. Genau. Du bist freier Journalist.
Freischaffend.
Freischaffend und beschreibst aus Gegenden der Welt, wo sonst auch nur noch wenige westliche Journalisten überhaupt sind und verkaufst dann deine Arbeit an Medien.
Ja, also das hauptsächliche Motiv ist, dass mich sehr selber interessiert. Ja, deshalb gehe ich dahin. Ich will das wissen, was ist da los. Und das Schreiben oder das Produzieren auch von Videos in den letzten Jahren ist dann die Möglichkeit, da die Kosten ein bisschen wieder reinzuholen.
Okay, dann bist du also nach Venezuela dann geflogen und wie ist es dir ergangen? Wie lange warst du denn in Venezuela schon unterwegs, bevor es dann zu deiner Verhaftung gekommen ist? Was hast du denn da gemacht?
Ich war 1,5 Jahre dort und es war ein Riesenvorteil für mich, weil alles so günstig war. Also wenn du Euro hast dort, kannst du auf dem Schwarzmarkt so viele Bolivar kaufen, dass es sowas von billig ist, dort zu leben. Also mein Hotelzimmer hat je nach Kurs 1 bis 2 Euro am Tag gekostet. Ja. Ja. Ich war im Restaurant beim Chinesen, Mehrgänge-Menü, da habe ich 2 bis 3 Euro für bezahlt. Ja. Also ich hatte kaum Kosten. Ich konnte mal leben, ich konnte mich mal wirklich mit Themen beschäftigen. Es war übrigens auch die Zeit, wo ich deine Videos geschaut habe, denn da hätte ich hier nie die Zeit dafür gehabt, das zu machen. Weil du ja in Deutschland einfach mal ständig daran denken musst, wo komme ich an das Geld ran, um meine Miete zu bezahlen, um meine Krankenversicherung zu bezahlen, ja, um die Lebenskosten zu bezahlen. Dieses Problem existierte für mich dann in Venezuela nicht mehr. Und deshalb hatte ich auch viel Zeit, mich dort mit den venezolanischen Angelegenheiten zu befassen, aber auch mit anderen Themen.
Das finde ich auch faszinierend. Also das zaubert mir richtig ein Lächeln ins Gesicht, wenn ich mir überlege, weißt du, ey, dank Internet, du bist in Venezuela und kannst sozusagen unsere Arbeit verfolgen und so. Mhm. Das freut mich natürlich sehr. Also okay, was 1,5 Jahre in Venezuela, was hast du dort journalistisch gemacht? Oder wie ist es denn überhaupt gekommen, dass du dir den Zorn der Obrigkeit, des Staates zugezogen hast? Warst du da in irgendeiner Form politisch aktiv? Wie kam es denn dazu überhaupt, zu den ganzen Problemen dann?
Also die Bundestagsabgeordnete Yasmin Fahimi von der SPD hat im Bundestag komplett die Unwahrheit gesagt, wo sie meinte, die deutsche Botschaft könne nicht wissen, was ich da tue. Ich bin ja gleich in der ersten Woche zur deutschen Botschaft gegangen und habe gesagt, ich bin hier Journalist und ich möchte hier Artikel schreiben über das, was passiert. Es gab die Straßenkrawalle gegen die Regierung in bestimmten Gegenden, muss man sagen. Und ja, das haben sie alles notiert und haben mich auch beraten, haben gesagt, ja, man bräuchte eine Akkreditierung eigentlich, aber die würden sie nie kriegen, die kriegt fast keiner. Und im Grunde interessiert es auch niemanden. Passen sie auf, dass sie nicht unbedingt jetzt in sogenannten sozialen Medien zu sehr in Erscheinung treten, was irgendwo in der Zeitung steht, interessiert die nicht. Und ja, deshalb war ich die ersten Monate auch sehr vorsichtig. Ich habe zum Beispiel kaum über diese Proteste berichtet und wenn dann höchstens nur 1-2 Mal mich da irgendwie so am Rande gezeigt. Also und ich habe auch kritische Themen wie zum Beispiel den Drogenhandel, wo ich ja ständig recherchiert habe zu, nicht in der Öffentlichkeit irgendwie thematisiert. Das kam dann ein Jahr später, wo ich dann mutiger oder man könnte auch sagen übermütiger wurde, dass ich dann doch mehr von meinen Recherchenergebnissen ins Netz gestellt habe, also auch Videos, wie die Leute anstehen für Essenspakete oder an der Tankstelle, was die Migranten sagen, die nach Kolumbien gehen, was ja alles nicht sehr freundlich ist der Regierung gegenüber. Aber ich habe immer noch gedacht, das ist noch so ein Rahmen, wo es noch toleriert werden kann, selbst von dieser Regierung dort. Und da habe ich mich dann möglicherweise geirrt.
Irgendwann hat dann, wie kam es dann? Ich meine, wie bist du dann in die Fänge der Regierung gekommen? Es kommt dann irgendwann eine Geheimpolizei und nimmt dich einfach fest. Wie läuft sowas? Was wirft man dir vor? Was genau hat das denn ausgelöst?
Also ich hatte eine Dengue-Infektion, das ist eine Tropenkrankheit. Ich lag 2 Wochen da nieder und dachte, ich krepiere. Und dann war das vorbei und dann war ich in dieser Erholungsphase und dann bin ich ans Meer gefahren, in den Bundesstaat Falcón. Und dann hatte ich auch so ein kleines Hotelzimmer direkt am Strand und dann so schwimmen gegangen jeden Tag. Ich hatte da nicht mal einen Netzanschluss. Und eines Abends, da war in der Nähe eine Diskothek, da habe ich mich einfach hingesetzt, mal ein bisschen Musik hören, so Leute tanzen sehen. Und da kam der Militärgeheimdienst Dicky Seam dann hinein. Ich dachte im ersten Moment, oh Gott, das könnte jetzt ein Überfall sein. War es aber nicht. Ich meine, gut, die haben sich kostenlos einen ausgeben lassen vom Wirt, damit er eben dafür sorgt, dass sie nicht seinen Laden auseinandernehmen. Ja, und die haben jeden kontrolliert. Ich war derjenige, der einzige Ausländer dort. Ich hatte keinen Pass. Wir sind zusammen ins Hotel gefahren. Da haben sich das Zimmer erstmal angeschaut, Pass auch fotografiert und sind erstmal abgezogen. Haben mir aber gesagt, es könnte sein, dass sie morgen nochmal ein paar Fragen haben. Ja. Am nächsten Tag kamen sie wieder, etwa 15 Mann mit Maschinengewehren, 4 Toyotas und haben da mich festgenommen.
Das heißt, die, ganz am Anfang, die sind jetzt nicht gezielt, haben die dich gesucht, und, sondern die sind eher zufällig auf dich gestoßen, weil halt Ausländer passt, und haben dann recherchiert und da ist ihnen irgendwas dann aufgestoßen, sodass sie dann sagen, dass das in ihren Fokus geraten ist. Aber es war jetzt nicht so, dass irgendein Ereignis war und dann, danach gibt es irgendeine Fahndung nach dir oder sowas, sondern also, die sind mehr oder weniger zufällig auf dich halt gestoßen.
Ich musste ja alle 6 Monate auch raus nach Kolumbien und dann wieder rein. Und ich war, als das passierte, ja gerade mal erst wieder 1 Monat lang zurück. Das heißt, wo ich über die Grenze rein bin, war ja noch überhaupt gar kein Problem. Dort hätten sie ja schon mich abweisen können, wenn irgendwas ihnen übel aufgestoßen wäre.
Was haben die dir dann vorgeworfen, diese Geheimdienstleute? Ich meine, okay, wir wissen, Venezuela ist jetzt nicht ein Rechtsstaat wie bei uns, wo du vielleicht das Recht hast auf so eine Anklage, die ja auch dann klar formuliert werden muss, wo du dich dann auch verteidigen kannst. Vielleicht. Aber was hat man dir denn vorgeworfen? Also irgendwas musst du ja... muss ja denen irgendeine Angriffsfläche gegeben haben, ob zu Recht oder nicht. Aber was ist denn eigentlich der Vorwurf an dich gewesen?
Also sie haben mich erstmal gebracht in so ein völlig leeres Wohngebiet, wo dieser Militärgeheimdienst in einem Zivilhaus ist. Also du siehst von außen gar nicht, dass der Geheimdienst drin hockt. Alles auch dreckig und so, unordentlich. Naja, und das Wichtigste war für diese Leute, sie wollten meine Kamera sehen, meinen Rechner, Passwort. Und da haben sie sich das angeschaut und haben sie gesehen, das sind ja Nahaufnahmen von Präsident Maduro. Wie hast du denn das gemacht? Da waren Fotos von mir mit einem Oppositionspolitiker. Da waren Bilder von mir bei der Rebellengruppe FARC in Kolumbien. Da waren Fotos von der PDVSA, der staatlichen Ölgesellschaft. Das waren die Dinge, die sie moniert haben. Und da haben sie mir dann auch die Handschellen angelegt. Und einen Tag später ging es dann zum Militärgericht. Also da haben sie dann wirklich eine Anklage gemacht wegen im ersten Zug Spionage, Rebellion und Verletzung von Sicherheitszonen. Und das wurde dann später ergänzt noch mit Vaterlandsverrat und Bildung einer kriminellen Vereinigung. Mhm. Wo ich aber bis heute nicht weiß, worauf sich das eigentlich beziehen soll.
Hast du solo eine Vereinigung gegründet oder was?
Ja, also... Das war schon dann der Prozess, da sind wir jetzt aber schon 3 Monate weiter, wo die venezolanische Regierung von sich aus versucht hat, das zu deeskalieren und mich von einem Militärgericht zum Zivilgericht zu bringen. Und da mussten die Anklagepunkte entschärft werden. Da haben sie also aus Spionage Vaterlandsverrat gemacht und aus Rebellion Bildung einer kriminellen Vereinigung. Weil sie sich jetzt auch nicht die Blöße geben konnten, dass sie da einen Fehler gemacht haben, nachdem das so in der Öffentlichkeit schon gewesen ist. In der Weltöffentlichkeit, in der deutschen jetzt nicht so sehr.
Jetzt, wenn man sich das so überlegt, ich meine, für dich kam das ja wahrscheinlich so wie aus heiterem Himmel, aber was ist denn der Grund, dass diese venezolanischen Geheimdienste, Sicherheitsbehörden, Apparate, warum waren die denn so nervös? Steht das da noch in irgendeinem Kontext mit dem Attentat, was es da auf den Maduro auch gab?
Ja, definitiv. Also am 4. August 2018 ist ja da eine mit Sprengstoff besetzte Drohne explodiert über der Avenida Bolívar, wo es auch einige verletzte Soldaten gab. Und die Sicherheitsapparate liefen dann auf Hochtouren. Man muss aber sagen, dass auch schon in den Jahren zuvor die deutlich aufgerüstet wurden. Und auch mit kubanischer Unterstützung heißt es, da sehr genau gucken, was wer sich politisch betätigt und wer so im Netz sich über die Regierung äußert und so weiter und so fort. Dann natürlich die Krawalle, politische Unruhen, die ja nun in den Jahren immer wieder waren. Ja, das ist so der Kontext gewesen, der schon ein Spannungsfeld geschaffen hatte, wo ich dann plötzlich halt mittendrin war.
Und die hatten dann sozusagen halt, weil das ist ja aus deren Sicht, ist ja diese Kontrarevolution, wie sie es nennen, ist ja aus Sicht von Maduro und seinen Anhängern, kommt das ja vom Ausland. Und es kann auch durchaus sein, weil wir wissen ja, und im Stichwort Nation Building haben sich die westlichen Länder, allen voran die USA, natürlich in vielen Ländern auch eingemischt in die Politik. Mhm. Das heißt, unabhängig davon, ob es jetzt wirklich so ist in Venezuela oder nicht oder zu welchem Grad, aber aus deren Wahrnehmung war das so. Und haben die sozusagen sich dann gedacht, du bist Ausländer, du hast hier dieses ganze Fotomaterial, mhm. Und dann packen wir eins und eins zusammen. Du bist einer von den Leuten, die aus dem Ausland kommen, um in Venezuela Unruhen zu schüren, mit zu destabilisieren. Ist es richtig so, dass die dich so ungefähr eingeschätzt haben?
Ja. Also der Alfred de Sayas, der erste Sonderberichterstatter der UNO war in Venezuela seit 21 Jahren. Ich habe ihn vor ein paar Tagen getroffen in Genf. Der hat ja auch mit dem venezolanischen Außenminister gesprochen, mehrfach zu meinem Fall. Und hat ihm gesagt, also normalerweise so diese ganzen internationalen Journalisten, die sieht man als Nervensägen. Die müssen wir weg, weil die nur Probleme schaffen. Aber speziell in meinem Fall hatten die Venezolaner Informationen, von wo es unklar, dass ich ein Revoltoso sei. Also genau eben so ein, also nicht nur eine Nervensäge, sondern sogar ein Unruhestifter. Und woher diese Info kam, das weiß bis heute noch niemand, den ich kenne.
Weil das ist eine harte Frage. Ich meine, okay, Sie sehen bei dir auf deinem Rechner, da sind Fotos, die jetzt alle auch vielleicht regimekritisch interpretiert werden können. Aber hey, wenn du sagst, ich bin Journalist, dann ist es selbstverständlich, dass du dann Fotos hast. Also ich meine, jeder Journalist hat ja eben auch solche Bilder auf seinem Rechner. Dann wäre das ja per se erstmal, wärst du immer noch Journalist gewesen. Dann eben eine Nervensäge, man mag dich vielleicht nicht, man öffnet dir nicht alle Türen, aber ja, es ist halt ein internationaler Journalist. Aber bei dir war von Anfang an dann irgendwie, bist du in so einen anderen Status reingekommen. Wie kam das?
Ja, es ist sehr merkwürdig. Also dieser Militärgeheimdienst DGSIM, der war sehr wild und ja, ich will jetzt nicht sagen bösartig, denn die haben mir auch zu essen gegeben und die haben mir auch nichts getan. Aber im Zwischenmenschlichen habe ich natürlich gemerkt, ich bin der Feind. Ja? Und ganz anders war es denn, als ich an den Sebin gebracht wurde. Das war dann am zweiten Tag.
Der Sebin?
Ist der politische Geheimdienst von Venezuela. Und die waren ganz lässig erstmal gesagt, blödsinnige Sache hier, was ist denn das doch? Was machen die da so eine Anklage?
Dann klingt das irgendwie ein bisschen so eine Good Cop, Bad Cop Strategie. Irgendwie sind beide Staatsorgane und die einen so bauen Drohszenarien und die anderen sagen, ja, die anderen sind ein bisschen komisch, aber hey, wir sind für dich. Vielleicht war es auch sowas.
Ja, man steckt ja nie drin, aber es kam mir schon so vor, dass, und das hatte ich ja schon mehrfach gehört, dass die auch wirklich in Konkurrenz zueinander stehen. Dass ich das auch gedacht habe, ja, das ist relativ schnell erledigt. Dann, als ich nach Caracas gebracht wurde, ins Helikoide-Gefängnis, hat ja auch der stellvertretende Direktor gesagt, ja, lamentablemente, also leider musst du jetzt erstmal hier sein. Und die Stimmung war eben auch wirklich besser mir gegenüber, als sie bei diesem Militärgeheimdienst war. Insofern dachte ich dann, ja, das würde mir so ergehen wie allen anderen Journalisten. Da wird dann eben ein, zwei Tage irgendwas ermittelt und dann wirst du deportiert. Aber genau das ist ja dann eben nicht passiert. Sondern es verlängerte sich ewig und dann kam auch ein Stimmungsumschwung zu meinen Ungunsten durch verschiedene Ereignisse, die dann draußen stattfanden, politische Ereignisse, bei denen auch Deutschland ganz aktiv mit beteiligt war, also unsere Bundesregierung.
Mhm. Das heißt, am Anfang warst du eigentlich noch frohen Mutes, weil man muss auch sagen, du bist ein Abenteuer, du hast ja auch vor Venezuela schon Dinge gemacht, die für die meisten Leute kaum nachzuvollziehen sind. Du warst in Syrien unterwegs, bist in Syrien auch schon in Gefangenschaft geraten. Mhm. Das heißt, du bist ein erfahrener Mann und hast am Anfang deiner Einschätzung nach nicht geglaubt, dass das ein großes Ding ist, sondern du bist unbequem und man schlimmstenfalls wirst du aus dem Land gekickt und kannst deine Arbeit dort nicht mehr fortführen.
Ja, also ich habe noch nie darüber gesprochen, aber als ich überführt wurde von Punto Fijo nach Caracas, da hält das Auto an, da haben sie Handschellen weggemacht, gesagt, wir gehen jetzt mal ins Restaurant zusammen essen. Ja? Und, aber haben gesagt, benimm dich, hier kein Stress machen, kein Problem, wir haben auch Pistolen, ne, und so. Und ich habe mich benommen und die haben mich da eingeladen, so Empanadas und hier Saft und so, und das ist gut geschmeckt. Insofern, wenn du uns, das ist ganz anders gewesen als in Syrien, wo sie ja von Anfang an alle sehr brutal waren. Hm. Und Venezuela ist jetzt auch nicht so bekannt als der Folterstaat schlechthin. Insofern habe ich das, hätte ich nie gedacht, dass es am Ende so lange dauern würde. Und war die längste Haftzeit, die ich jemals hatte jetzt. Länger noch als in Syrien.
Du hattest ja gesagt, diese Haftzeit hat sich dann immer mehr verlängert. Und die Situation für dich hat sich verschlechtert aufgrund von gewissen Ereignissen. Mhm. Erzähl doch da mal ein paar Gründe auf. Was ist da passiert während deiner Haftzeit, dass sich dein Stand auch gegenüber den venezolanischen Behörden so massiv verschlechtert hat? Also wie ist das gelaufen aus deiner Sicht?
Also ich hatte im Torre, im Hauptgebäude von Sebin am Plaza Venezuela ein Verhör dann in Caracas. Und danach haben sie gesagt, ja, also eigentlich musst du nicht hier sein. Wir haben jetzt hier alles durchgesprochen. Und da ist nichts, was irgendwie verwertbar wäre. Ja, und wir wissen, dass heute aus der parlamentarischen Aufarbeitung durch die AfD-Fraktion im Bundestag, dass eben genau einen Tag danach, das war der vierte Tag meiner Haft, der Vizeaußenminister von Venezuela den deutschen Botschafter angerufen hat, um über meine Sache zu sprechen. Und das Protokoll und die Inhalte ist unter Verschluss. Das heißt, wir wissen nicht, was da gesprochen wurde. Aber ich meine, wenn ein Vizeaußenminister schon einen deutschen Botschafter anruft, dann ist doch sehr wahrscheinlich, dass die Sache genauso enden sollte wie für die neun anderen Journalisten, die zeitgleich inhaftiert waren, wo diplomatisch zwischen den Regierungen das glatt über die Bühne ging, dass die dann innerhalb von 48 Stunden deportiert wurden. Ja, und das ist aber eben dann nicht Folge dieses Telefonats gewesen, sondern ich blieb eben da und die Stimmung wurde schlechter, auch weil dann plötzlich mein Fall in die Medien kam. Das lag daran, dass ich Kassiba ausgegeben habe über andere Gefangene und über Wärter und das fanden sie nicht toll. Und dann kam die Behauptung auch, beziehungsweise sie haben die Zelle durchsucht, um die Antwort Kassiba zu finden, um zu wissen, wer schreibt denn da mit ihm. Wer kommuniziert da? Und da haben sie das nicht gefunden. Ich habe es immer die Toilette runtergespült. Aber sie haben Geld gefunden. Bargeld. Das hatte ich immer Körper versteckt. Hier unten am Bein, so ein Beinbeutel. Den haben sie nicht entdeckt. Und dann dachten sie, okay, da ist einer hier, der bringt Geld. Also der bringt Informationen nach draußen und bringt Geld zu ihm rein, um die Wärter zu bestechen, um das System zu korrumpieren. Und der Einzige, den sie da ausgemacht hatten als Helfer, das war der Juan Requesen, der in dem Gefängnis sitzt, mutmaßlich als Anführer dieser 17-köpfigen Gruppe, die eben dieses Drohnenattentat vom 4. August durchgeführt haben. Und der wiederum mit der Bundesregierung verbündet ist. Und da haben sie eben dieses Komplott gesehen und dann haben sie eine Kamera da installiert, haben ständig einen Typen vor meine Zelle gesetzt, damit sie gucken, was passiert da und mit wem interagiere ich da. Ja, das war das erste Mal, dass meine Situation schlechter wurde. Da war dann auch nicht abzusehen, dass ich mal ins Sonnenlicht dürfte. Das war gefährlich. Ja, kann ja hier James Bond, kann ja fliehen. Ja. Die haben ein kleines Sportstudio, da durfte ich auch nicht hin, weil eben genau da der Requesen ist. Und dann war ich eben die ganze Zeit in dieser Zelle.
Das heißt, die meiste Zeit deiner Haft warst du in Einzelhaft auch, ja? Also isoliert von den anderen Gefangenen, die meiste Zeit von deinem Aufenthalt dort.
Genau. Aber das ist ja ein Korridor, wo die ganzen Zellen aufgereiht sind. Und da laufen dann ja schon mal Gefangene durch, weil sie eben zum Arzt müssen, weil sie in das Sportstudio müssen, weil sie ins Sonnenlicht gehen, weil sie ihren Anwalt treffen oder ihre Familie. So. Und dann kommen die ja vorbei an der Zelle. Und dann hing es davon ab, was ist das für ein Wärter, der da gerade aufpasst. Da gab es einige, die die Regierung überhaupt nicht leiden können. Mhm. Und die fanden es dann okay, dass ich mich unterhalten habe. Und so habe ich auch viele interessante Sachen erfahren über auch was die letzten 20 Jahre, also alle wichtigen politischen Gefangenen der letzten 20 Jahre, die großen Gegner von Hugo Chavez und Nicolas Maduro, die sitzen da alle. Da sitzen also auch die, die im Zusammenhang mit diesem Putschversuch von 2002 und dann mit dem Bombenanschlag von 2004, wo der Staatsanwalt umgelegt wurde, der die Scharfschützenmorde aufklären sollte, die Drohnenattentäter, vielleicht erinnern sich noch einige, 2017 wurde ein Helikopter entführt und sollte ein Putschversuch eingeleitet werden. Also verschiedene spannende Ereignisse, die ich ja über Monate erforscht hatte. Und plötzlich konnte ich mit den Leuten sprechen, die dafür einsitzen. Das war natürlich ein riesiges Wissen, das ich da anzapfen konnte. Und das soll auch dann Zentrum in meinem oder Hauptteil meines neuen Buchs werden, weil viele Dinge ja bis heute nicht in den Medien zu hören sind.
Das heißt, du warst da jetzt nicht irgendwie, nur zur Klarstellung für uns, nicht in irgendeinem Provinzknast oder sowas, sondern du warst wirklich dann in prominenter Gesellschaft. Also man hat dich wirklich schon in diese Kategorie gesteckt, hier politischer, irgendeine Bedrohung. Also du warst jetzt nicht irgendwo, sondern du warst wirklich in diesem Gefängnis, wo diese Leute
gelandet sind. Das Schneckenhaus, ja.
Das Schneckenhaus.
Das ist die Lubyanka von Venezuela.
Okay.
Das war mein Einkaufszentrum unter dem Diktator Pérez Jiménez. Und es ist dann später eben in das Gefängnis, das Hauptgefängnis der Staatssicherheit umgewandelt worden.
Jetzt bevor wir dann zu den Fragen kommen, die dich auch beschäftigen, was hat man denn für dich gemacht? Und jetzt mal wirklich so rein menschlich. Ich meine, ich weiß, du bist ein ganz starker Mensch, eine starke Persönlichkeit. Du hast vorher schon wirklich Abenteuer erlebt und hast auch da Dinge gemacht im Syrienkrieg, dich wirklich mit Menschen und Gruppen getroffen, die militant sind, alles. Du hast all diese Dinge hinter dir. Aber trotzdem, 119 Tage warst du dort in Haft. Ich meine, wie machst du das menschlich? Wie überstehst du diese Zeit? Einzelhaft, man stellt sich das vor, man ist isoliert, du hast auch keinen Zugang irgendwie zu Büchern oder sowas. Wie kommst du da als Mensch durch? Also wie hast du deinen Alltag gestaltet? Wie hast du es körperlich und auch psychisch, wie hast du diese Belastung ertragen? So? Wie hast du das gemacht?
Ich hatte mal einen Kurs bei der Bundeswehr, das war für Journalisten speziell in Krisengebieten. Und da hatten wir auch ein Seminar mit einem Psychologen. Und der hat mit so einem Projektor ein Bild an die Wand gebracht, wo ein Hase vor einem Wolf steht. Und der sagt, wow, endlich mal ein Wolf. Also das heißt, die schlimmste Situation muss man versuchen, immer positiv zu sehen. Mit Gewalt nur das Positive zu sehen, was da stattfindet. Und das war ja nun erstmal auch nicht wenig. Ich konnte immer ausschlafen, wie ich wollte. Ich konnte recherchieren. Durch die Gespräche habe ich ja Dinge erfahren, wo so Lücken waren in meinen Erkenntnissen vorher. Ich konnte was erleben und eine Geschichte haben, die andere Journalisten nicht haben. Also jetzt mein eigenes Ding da. Ich konnte Sport machen, Liegestütze, Sit-Ups. Manchmal habe ich Kakerlaken gejagt, was nicht sonderlich leicht ist. Ja. Und später sind mir auch Bücher gebracht worden. Der neue Direktor hat dort eine kleine Bibliothek eingerichtet. Also war sowieso Glück, dass dieser Mann, also Angel Flores heißt der, von Maduro beziehungsweise vom neuen Sebin-Direktor eingesetzt wurde und wirklich die Situation für die Häftlinge dort dramatisch verbessert hat. Er steht trotzdem auf einer amerikanischen Sanktionsliste, ich verstehe nicht warum, aber dieser Mann hat wirklich dafür gesorgt, dass die Verhältnisse dort erträglich wurden. Und das ist genau da passiert oder ging genau da los, wo ich eingeliefert wurde. Insofern, das, was ich jetzt hier berichte, ist jetzt nicht der Zustand, wie er in den Jahren zuvor da war. Mhm. Also es ist schon als ein hartes Gefängnis bekannt gewesen immer, auch eines, in dem es Folter gab. Die wurde gleich am ersten Tag mit dem neuen Direktor abgeschafft. Also,
das heißt, dich, Billy, hat man, weil es ist die Frage, wie man Folter definiert. Also man könnte auch sagen, überhaupt so eine Zwangsisolation ist schon so eine Art, zumindest psychische Folter. Aber,
kein Sonnenlicht zu haben, gilt auch als Folter. Ja.
Genau. Also, aber du wurdest, oder das dir für unsere Leute, wurdest du gefoltert? Wurde dir auch körperlich Gewalt angetan in diesem Gefängnis?
Nein. Wurde in diesem Gefängnis in der Zeit keinem der Häftlinge.
Und du wurdest auch egal wie hoch der Standard war, aber du hast zu essen, zu trinken bekommen, mhm, und jetzt auch so, oder auch so Dinge wie Schlafentzug oder sowas, war jetzt nicht so. Also du wurdest insgesamt, ja, sagen wir mal, vielleicht in deinem niedrigen Standard, aber du wurdest angemessen als Gefangener behandelt. Kann man das so sagen?
Also den gemessen an den Zuständen im Land, wie sie draußen sind, ja. Ja. Also es gab, also zum Beispiel, wir hatten dreimal am Tag was zu essen, das war immer kalt, aber gut, ich habe auch immer doppelte Portionen bekommen, einige hatten Sympathie für mich, ohne das wäre ich vielleicht nicht satt geworden, aber es hätte auch gereicht, ja, es war immer auch mindestens einmal Hühnerfleisch mit dabei, sonst immer so Reis oder Nudeln, das heißt, schon teilweise besser als viele Menschen draußen oder so, weil viele Venezolaner können sich zum Beispiel Hühnerfleisch nicht mehr leisten. Wir hatten das. Zwar nur Fetzen, aber immerhin.
Ja, aber immerhin. Ich meine, die Standards im Land gemäß angepasst.
Ja, auch, man muss es auch vergleichen mit den Standards der normalen venezolanischen Gefängnisse.
Der wird auch nicht so hoch sein. Ne?
Wo die normalen Kriminellen sind, da gibt es nach meinen Informationen keine Essensbelieferung. Das müssen die Familien übernehmen. Und dort regieren auch Banden, bewaffnete Banden, mit denen man sich arrangieren muss. Und wer da kein Geld hat, der ist ganz unten in der Hierarchie und in der Hackordnung. Und das, also diese schlimmen Dinge, die gibt es dort nicht, weil dort wirklich der Geheimdienst über jeden Einzelnen wacht.
Und das sind halt diese politischen Häftlinge, das sind also nicht die schwerkriminellen
Leute. Wenngleich man auch sagen muss, politische Häftlinge, also es sind immer so 120 bis 140 gewesen, es waren ja auch einige freigelassen worden, kamen neue dazu. Aber als politische Häftlinge zählt natürlich auch einer, der zum Beispiel einen General oder einen Abgeordneten umgebracht hat. Mhm. Also politischer Häftling bedeutet jetzt nicht nur, dass das, weil er irgendwas gesagt hat, sondern es sind auch
Militante Leute sein. Jetzt hast du uns ja hier was mitgebracht. Du hast so eine Art Hafttagebuch für dich geführt. Und du hast mir vorher schon ein bisschen was davon gezeigt und ich lass uns das auch mal den Zuschauern zeigen, weil das ist ja wirklich ich kriege richtig Gänsehaut, das ist ein ganz, ganz starkes Dokument. Das ist, was du in deiner Haft, da hast du auch nichts später daran verändert, du hast so eine Art Tagebuch geführt, um noch irgendwie so eine Art Rhythmus aufrechtzuerhalten für dich, auch so eine Timeline, dass man da nicht völlig sich verliert. Erzähl mal und zeig uns doch mal ein bisschen was aus diesem Tagebuch.
Dadurch, dass ich Geld heimlich mit in die Zelle bringen konnte, konnte ich andere Häftlingen was geben. Und deren Familien haben dann Papier und Stift und so eine Sachen gebracht. Auch einige schönere Sachen, wie zum Beispiel Schokolade. Also so lange, bis sie das dann entdeckt haben, ging das, ja. Also so war überhaupt grundsätzlich erstmal möglich, das zu schreiben. Und dann war in der Eisentür, da war oben... das war kaputt und die Tür war von innen hohl. Das heißt, ich habe die immer zusammenrollen können und dann da reinstopfen. Und dann habe ich das immer nachts geschrieben, wenn der Wärter geschlafen hat. Ja. So. Insofern ging das überhaupt, das trotz der Razzien. Einige haben sie ja gefunden, nämlich die immer dann gerade draußen waren. Die haben sie konfisziert und ausgewertet. Aber den Teil konnte ich dann in der Unterhose rausschmuggeln.
Zeig doch mal ein bisschen was, also ohne dass man jetzt hier in die Details geht, aber einfach schon mal, die Art finde ich, das ganze Schriftbild finde ich.
Viel Papier war nicht, deshalb musste ich sehr eng teilweise.
Genau, das ist wirklich so ein ganz besonderes Dokument. Ich meine, das hast du in Einzelhaft geschrieben, wo du kein Papier zu hast, also wirklich jede Zeile ist wertvoll. Und ich meine, weißt du, du bist ja ein geistiger Mensch.
Die Folien sind ja jetzt im Nachhinein. Ich musste das sah auch alles schlimm aus teilweise. Es war geknüllt und so, das musste ich erstmal wieder glatt pressen, als ich hier zurück war. Dass es überhaupt mal jetzt wieder ein bisschen ansehnlich ausschaut, ja.
Vielleicht kann man mal so grob
das mal... Lücken drin.
Hast du es auf dem Bild hier, dass man mal grob so schaut, ohne dass man dazu was lesen kann, aber einfach nur, wie das Schriftbild sich darstellt. Also, weil es ist ja echt ein Dokument, was beschreibt.
Ja.
Das ist ja, also das hat ja richtig eine Ausstrahlung.
Und ist jetzt natürlich im Nachhinein für mein Buch, was ich schreibe, auch sehr wichtig, denn Erinnerungen verschwimmen ja schon miteinander. Und neue Erkenntnisse von später, die werden dann irgendwie gedanklich in was eingesetzt, was schon früher ist. Aber durch diesen roten Faden merke ich dann doch, ach so, da war dann erst das und dann kam das und dann hat sich das so entwickelt, ja.
Spiegelt es dann auch wieder so deinen psychischen Verlauf? Also sind da Tage, die richtig übel waren? Das ist auch so eine Frage. Was hast du überhaupt gewusst, wie deine Situation ist? Wie viel Kontakt hattest du denn überhaupt nach außen? Sprich zu irgendeinem Anwalt oder sowas?
Also mir ist aufgefallen, ich habe hier nichts Negatives geschrieben. Das war immer bewusst hier positiv und toll und neue Erkenntnis und ich mache hier Sachen und ja, so. Also von daher ist es auch, muss man sagen, selbst das einseitig, weil sich Negatives zu vergegenwärtigen, das kann sich verselbstständigen und dann kannst du ja in eine Depression kommen und das ist überhaupt nicht gut.
Das heißt, du bist wirklich auch so, das ist diese mentale Stärke, du hast
dich ganz nicht wichtig.
Fallen lassen, ganz sondern wichtig. Jeden Tag positiv rangehen. Ne?
Ja, ne, ich habe das auch relativ, also ganz gut dort verkraftet, auch weil eben wirklich, anders als in Syrien, viele Werte eine positive Haltung mir gegenüber hatten. Mhm. Die sind auch mal gekommen, um Schach zum Beispiel zu spielen. Haben wir in der Zelle Schach gespielt? Ja.
Wo du gerade sagst, Schach, weil hier ist gerade auch genau, so eine Art Schachbrett. Und es erinnert ja auch ganz stark an diese Geschichte hier von Stefan Zweig, die Schachnovelle, wo es auch so ist. Da wird ein geistiger Mensch, nein, man foltert ihn nicht, weil wir sind alle Humanisten so, aber man versucht den sozusagen mental zu brechen, indem man ihm jeglichen Reiz nimmt. Einzelhaft, Isolation, kein Buch, nichts. Mhm. Und da hat man die Hoffnung, dass dieser Geistesmensch, wenn der da allein in seiner Zelle ist, dass der dann irgendwann weich wird. Und so ein bisschen erinnert das auch an, finde ich, bei dir, weil du bist auch ein geistiger Mensch und das hier sieht so aus wie, das ist so wie in der Schachnovelle, wo der hat dann durch Zufall irgendwann diese Schachbüchlein gefunden und lernt dann alle Züge auswendig und in seinem Kopf entsteht so ein Schachuniversum. Also ein klein bisschen, finde ich, strahlt das auch aus. Also dein Tagebuch, wo du, was dich geistig halt wach hält und du bist aktiv und so weiter. Ja. Das ist ein ganz wichtiges Dokument, was du hier hast. Also ich finde das großartig.
Ja, definitiv. Also in Syrien zum Beispiel hatte ich ja nichts in der Zelle, außer eine keimige Decke. Und dort hatte ich aber, da war so ein bisschen Müll rum, so ein Metallstück gefunden. Da konnte ich in der Wand wenigstens mir so einen Kalender einkratzen, denn es ist verdammt wichtig, diesen Zeitbezug nicht zu verlieren. Gerade, und das war jetzt in Venezuela genauso wie in Syrien, das sind eben Zellen ohne Fenster. Also du weißt nicht, ist Tag oder ist Nacht. Das spürst du natürlich, irgendwie spürst du das durch den Ablauf, was im Korridor passiert. Kannst es hören. Mhm. Aber ansonsten, es war ganz wichtig zu wissen, wann ist Weihnachten, wann ist Neujahr, so traurig es ist, aber diese Struktur im Leben nicht zu verlieren, Zeit und Raum in sich zu behalten, ganz, ganz wichtig.
Das ist krass, wir hatten schon die Schachnovelle, aber könnte auch sein, also fast wie bei Robinson Crusoe, weißt du, der da auch mal seinen Kalender hat. Weil es scheinbar uns Menschen wichtig ist, zu checken, heute habe ich Sonntag oder jetzt ist Weihnachten. Also, tatsächlich, du hast ja dann über Weihnachten auch Neujahr in der Zeit im Gefängnis. Großartig, wie du das so, da diesen Rhythmus aufrechterhalten hast. Ja. Und auch vielleicht auch für uns zur Erkenntnis, weil ich, Gott bewahre, aber kann ja jeder von uns vielleicht auch mal in so einer Situation sein, also dass man sich da was abschaut von dir. Weißt du, deswegen frage ich dich, das erzählt ist, wie übersteht man sowas? Also welch, und positiv denken und schauen, dass man einen Rhythmus aufrechterhält.
Ja.
Das ist so richtig.
Und sich so, eine Betätigung suchen. Und wenn das fiktive Gedanken sind über Ausbruchspläne, dass man sagt, jeden Tag an meinem großen Plan arbeite ich ein bisschen. Natürlich alles Einbildung so wenig, ja, so Auskundschaft, was passiert denn da draußen. Und Zelle so anschauen, jede Ecke so. Ich hatte zum Beispiel hinten herausgefunden, da war ein Stein locker, da war da ein Loch und da konnte ich sprechen mit denen in der Nachbarzelle. Ja? Also sowas passiert, kann auch sein, selbst in so einem Hochsicherheitsgefängnis. Ja, das haben sie später dann gestopft, zubetoniert.
Das ist witzig. Auch dafür gibt es eine literarische Vorlage, der Graf von Monte Cristo, wo die dann auch irgendwann die Mauer lockern, dann können die von einer
Zelle zur anderen schon mal sprechen. Ja, genau, daran habe ich auch gedacht. Hm. Ja.
Aber okay, wie wurdest du in der Zeit dann auch oft verhört? Also gab es viele Verhöre, wo man irgendwelche Informationen aus dir rausholen wollte?
In Syrien waren es 14 und in Venezuela war es nur einmal.
Das heißt, du saß da einfach da? Und eigentlich hast du auch nicht das Gefühl gehabt, die wollen jetzt irgendwas von dir.
Ja, die haben versucht, also sie haben es nicht geglaubt, dass ich Journalist bin und haben versucht herauszufinden, was war die Mission. Und sie sind offensichtlich nie auf irgendwas gestoßen, so viel Mühe sie sich auch gegeben haben.
Dann lass uns jetzt mal zu dem Thema kommen, was dich ja jetzt auch sehr bewegt. Wie viel Hilfe und Unterstützung hast du denn eigentlich von außen bekommen? Normalerweise ist es ja so, weil ich bin auch schon viel durch die Welt gereist und normalerweise, wenn du irgendwo im Ausland schwere Probleme hast, kannst du dich als deutscher Staatsbürger an die Botschaft wenden und du bekommst zumindest so ein Mindestmaß an Unterstützung. Also auch wenn du jetzt juristische Probleme hast, stellt man dir im Regelfall einen Anwalt und berät dich in dieser Sicht. Jetzt wissen wir schon, dass du da eine andere Behandlung erfahren hast, aber erzähl doch mal, wie lief das? Wann hast du Kontakt zur Botschaft gehabt und welche Hilfe hast du dort bekommen? Ne?
Also mein großer Vorteil ist, dass ich es ja vergleichen kann. Ich weiß, wie die Betreuung lief unter Bundesaußenminister Guido Westerwelle. Das war die Zeit, wo ich in Syrien war. Und ich weiß, wie es lief unter Bundesaußenminister Heiko Maas. Und das ist wie ein Unterschied zwischen Tag und Nacht. Also als ich in Syrien weggeschnappt wurde und die syrische Regierung, anders als das Wiener Übereinkommen fordert, nicht die Deutschen informiert hat und die Bundesrepublik ja auch nicht mal mehr eine Botschaft dort hatte, kamen die Informationen übers Internet. Da hat jemand ein Foto vom Pass reingestellt und von meinem Pass hat er mal zufällig fotografiert gehabt und gesagt, ja, er hat gehört, dass da der Billy von der Armee inhaftiert wurde. Und schon am selben Tag haben sich BKA und Auswärtiges Amt eingeschaltet, es wurde ein Krisenstab gegründet, sie haben meine Eltern informiert, die nicht mal zu Hause waren, also sie mussten noch recherchieren, wo sind die, die waren im Urlaub, um die da zu erreichen, also die können das wirklich, wenn sie wollen, damit der Kontakt zur Familie erstmal da ist, dass man sich abspricht, auch jeden Tag, fast jeden Tag haben die dann geredet miteinander über Strategien und am Ende hat mir Westerwelle über Lavrov mich auch rausgeholt, aber bleiben wir mal nur bei diesen ersten Tagen. In Venezuela war es so, dass die Regierung ordnungsgemäß meinen Fall gemeldet hat an die deutsche Botschaft. Nicht sofort, ich war am Samstag verhaftet, sie haben es an einem Montag gemacht, da waren 2 Tage Verzögerung, aber geschenkt. Sie wussten es und sie haben die Familie nicht informiert. Sie haben das Thema einfach der ferner liefen behandelt und meine Familie hat über einen von den Kassibern von mir selbst, aus dem Gefängnis heraus, erfahren, dass ich dort bin. Über einen anderen Kassiber ging es auch in die Medien, also es waren vor allem lateinamerikanische Medien, die zuerst berichtet haben. Ja, meine Familie, meine Eltern haben nachgefragt beim Auswärtigen Amt, ob sie was wissen. Und da wurde bestritten, dass sie irgendwas wissen über meinen Fall. Das haben sie noch ganze 11 Tage lang so gemacht, bis dann sogar die spanische Nachrichtenagentur EFE, die viertgrößte der Welt, am 30. November das bestätigt hat, dass ich dort bin. Da haben sie dann zugegeben, ja, der ist da im Gefängnis und wir kümmern uns drum.
Das ist an sich schon arg. Man hat es erst dann zugegeben, als es schon in Lateinamerika in der Presse öffentlich erscheint.
Genau, und als meine Familie einen Brief von mir hatte, ja, aus dem Gefängnis. Jetzt stellen wir uns mal vor, es wäre nicht möglich gewesen, einen solchen Kassiber nach draußen zu bringen. Eventuell wäre ich da noch immer und niemand würde das wissen.
Niemand würde das wissen, ne? Ja. Das heißt, ich glaube, kann man wirklich so deutlich sagen, du fühlst dich vom Auswärtigen Amt, was Teil ist von der Bundesregierung, fühlst du dich im Stich gelassen, ne?
Ja, das wäre noch die vorsichtige Formulierung.
Ja, genau, vorsichtig formuliert. Jetzt ist also die Frage, warum ist das passiert? Also warum meinst du, hat man dich im Fall Venezuela so sehr anders behandelt, als du es vorher schon erlebt hast? Du bringst es auf die unterschiedliche Personalie, es ist ein anderer Minister im Amt. Mhm. Warum ändert sich da der Umgang? Ist es nicht so, dass der Staat da auch verpflichtet ist? Ist das jetzt nicht seine persönliche Entscheidung, dem helfe ich nicht, sondern da gibt es ja Gesetze und Regeln und die werden einfach durchgeführt, unabhängig von wer da im Amt ist.
Ja, ja, ich habe ja jetzt einen Anwalt auch, der vom Verwaltungsgericht eine Klage einreichen will, wegen unterlassener Hilfeleistung. Das Auswärtige Amt ist tatsächlich recht frei erstmal zu tun und zu lassen, was es will. Weil jedes Gericht, wenn irgendwie ein Streitfall wäre, immer auch das Auswärtige Amt um die Expertise fragen wird. Und wir wissen ja, man kann alles irgendwie erklären, wenn man das braucht. Ne? Und insofern, wenn du eine Chance haben willst, musst du eine Ungleichbehandlung darstellen. Und die ist ja sehr schön zu sehen. Einmal Dennis Yücel, ne? der deutsch-türkische Journalist von Jungle World und Springer Presse, wo ja die Bundesregierung ganz intensiv gehandelt hat. Das zu vergleichen mit meinem Fall ist auch ein Unterschied von Tag und Nacht. Und da sind wir nicht beim Hauptproblem auch hier. Der fehlende Protest gegen die Inhaftierung. Die fehlende Forderung nach Freilassung. Alle anderen Probleme kommen erst daraus. Denn wenn das passiert wäre, dann wäre ich freigelassen worden, so wie die 9 anderen ausländischen Journalisten auch, die zeitgleich dort inhaftiert waren.
Solche Fälle gab es. Ja? Es gab andere. Welche Länder, von welchen Ländern reden wir? Westliche Länder?
2 Franzosen, ein Spanier, 2 Kolumbianer, 2 Chilenen, ein spanisch-venezolanischer Doppelstaatler und ein US-Amerikaner. Und in jedem Einzelnen, 6 von denen waren auch im selben Gefängnis. Ja. Immer hat nicht nur die Botschaft dieser Länder, sondern auf höchster Ebene der Außenminister oder der Präsident oder stellvertretender Außenminister im Fall der Amerikaner protestiert gegen die Inhaftierung und hat gefordert, und da Verweis auf Pressefreiheit, die auch in der venezolanischen Verfassung steht, und die auch international verbrieft ist, also sowohl Deutschland als auch Venezuela hat es als Pressefreiheit als Menschenrecht und damit als völkerrechtliches Element anerkannt. Immer wurde auf dieser Grundlage protestiert und die Freilassung gefordert und immer sind die Venezolaner denen innerhalb von 48 Stunden nachgekommen. Der einzige Fall, wo das nicht passiert ist, jedenfalls nicht von deutscher Seite, das war meiner. Für mich hat sich dann am Ende eine andere Regierung eingesetzt.
Das ist dann richtig, richtig krass, ne? Da kommen wir auch noch dazu. Aber das hängt ja dann irgendwie damit zusammen, dass man dir auch von Anfang an immer nicht zugesteht, dass du Journalist bist. Mhm. Damit du sozusagen nicht unter diesen rechtsbesonderen Schutz des Presse, des freien ganz Journalismus fällst. Wahrscheinlich wichtig, ist das der Grund, warum man immer sagt, nein, das ist kein Journalist.
Ja.
Damit du da diesen Schutz nicht genießen kannst.
Ja, ja, da sieht man auch, denn, wie das so schön funktioniert. Ne? Also Wikipedia behauptet, ich sei ein rechter Aktivist und ich kann mich nicht dagegen wehren, weil ich nicht weiß, wer da überhaupt verantwortlich ist. Und sie zitieren eben irgendeinen Artikel von der Zeit, wo die eben behaupten, ich sei rechter Aktivist.
Weil sie es bei Wikipedia wiederum gelesen
haben. Genau, das ist jetzt die...
Das dreht sich schön, das ist ein kleines Kreisspiel so.
Und ich weiß nicht, wie ich mich dagegen wehren soll. Es wird einfach behauptet, die dürfen das machen. Ich weiß nicht, wo ich mich und wie ich mich dagegen wehren soll. Und es hat eben unheimliche Konsequenzen. Vor allem, wenn man noch sieht, dass die venezolanische Regierung ja öffentlich sagt, rechte Aktivisten aus dem Ausland würden kommen und Probleme machen, einen Putsch versuchen zu organisieren, Terrorismus organisieren. Und dann sind hier deutsche Medien, die sowas behaupten, und eigentlich wissen müssten, das kann auch das Ende sein des Betroffenen. Also das kann auch sein, dass sie dich dann einfach umlegen.
Gab es solche Fälle schon, auch in Lateinamerika zu anderen Zeiten? Ne?
Ja, die Elisabeth Käsemann in Argentinien zum Beispiel 1977. Und sie war nicht die Einzige. Es gab 100 Deutsche fast, die dort umgebracht wurden. Aber damals waren das linke Aktivisten. Also die waren wirklich Aktivisten.
Genau, die waren wirklich Aktivisten. Also ohne das auch nur im Geringsten zu relativieren, die Verbrechen von dieser Militärrunter. Aber der Fall Elisabeth Käsemann, den man ja durchaus vergleichen kann oder heranziehen kann, ist Vergleich mit deinem, die war keine Journalistin, sondern die war ja Bekennende, das hat sie auch selbst so, bestimmt so gesehen, die war Revolutionärin, die hat gekämpft für die Revolution, für das Proletariat in Lateinamerika. Und ohne es im Geringsten zu relativieren, aber klar ist, wenn du in einem Land wie Argentinien als Revolutionär gegen die dortige Militärjunta ankämpfst, kann sein, dass du in Gefangenschaft gerätst und dann, dass da auch keine Hilfe mehr kommt.
Ja.
Also das ist ja was anderes als du, weil du bist ein Journalist und kein Aktivist. Oder? Ja. Also kannst du jetzt hier eins zu eins sagen, du hast jetzt dort in Venezuela keine Politik betrieben in irgendeiner Form.
Überhaupt nicht.
Du bist ein Journalist,
du beobachtest. Ich habe mich mit allen Beteiligten getroffen, soweit das möglich war. Und nie parteibezogen. Ich habe natürlich kritisch berichtet über die Regierung, aber die venezolanische Opposition hasst mich auch. Ich habe da auch schon ganz furchtbare Schreiben bekommen übers Netz da. Ja? Weil ich eben auch deren Narrativ nicht vertreten habe, sondern auch die kritisiert habe. Und ich hoffe, wir kommen heute nochmal dazu, auch über diese sogenannte Opposition dort zu sprechen, was die dort machen. Ja? Also nein, ich war nicht politisch in irgendeiner Weise. Witzigerweise, wer politisch ein Akteur war, war der deutsche Botschafter, der da auch zu Recht rausgeschmissen wurde. Der
ausgewiesen wurde, ja, genau.
Als einziger.
Weil der hat sich ja auch tatsächlich mit oppositionellen Gruppen getroffen und denen auch Unterstützung zugesagt, in welcher Art auch immer.
Ja, der hat mehrfach die getroffen. Er hat gesagt, der Juan Guaido, das ist der Präsident. Und es ist relativ unbekannt, dass Deutschland, die Bundesrepublik mindestens genauso stark dort politisch aktiv ist wie die Amerikaner und die Kolumbianer. Also das sind genau die drei, die dort mitmischen, aber über die Deutschen redet man kaum. Es ist schon seit vielen Jahren die Konrad-Adenauer-Stiftung dort, die die Partei Primero Justicia unterstützt. Ich will jetzt Solana sagen, es wäre sogar eine teilweise eine deutsche Gründung, diese Partei, und finanziell unterstützt massiv. Ich habe die Adenauer-Stiftung auf zwei Wegen angeschrieben. Das eine war informell über eine Bekanntschaft in der Adenauer-Stiftung, wo dann gesagt wurde, ja, das ist so ein Tabuthema, reden wir nicht drüber. Das andere war eine offizielle Presseanfrage, wo sie bestätigt haben, immerhin, ja, die Kontakte gibt's, wir kooperieren mit denen, aber das ist nur so Ausbildung und die kommen mal zu Kursen nach Deutschland, um so Demokratie zu fördern. Ja. So, ja. Die Merkel hat im September 2017 die venezolanische Opposition im Kanzleramt empfangen. Deutschland war einer der ersten, der international versucht hat, die Präsidentschaftswahl vom Mai 2018 zu delegitimieren und hat auch versucht, es waren ja die Amerikaner, die diesen Juan Guaido, der von einer anderen Partei aber ist, anerkannt haben. Das ist eine hauptsächlich von den Amerikanern unterstützten Partei. Aber die Bundesregierung wollte auch ganz schnell, dass man den anerkennt als neuen Präsidenten, als Übergangspräsidenten, hatten aber das Problem, dass in der EU die Italiener und die Griechen quergelegen haben. Das, und man wollte eine gemeinsame Haltung. Deshalb nur ist die Bundesrepublik so spät gekommen. Ja. Die Bundesregierung hat sich auch x-mal für andere Gefangene eingesetzt. Hat zum Beispiel mehrfach in den letzten Jahren die venezolanische Regierung aufgefordert, die verhafteten Demonstranten alle freizulassen. Wobei man wissen muss, dass einige von denen auch wirklich gewalttätig sind. Also da waren auch welche drunter, die andere Leute angezündet haben auf offener Straße. Da waren welche bei auch mit Pistolen. Das ist jetzt nicht der Regelfall, muss man auch sehen. Aber diese Leute gibt's und von denen sitzen einige in Haft. Aber auch für die setzt sich die Bundesregierung ein. Ja, und ganz speziell für den Juan Requesen haben sie zweimal öffentlich die Freilassung gefordert. Und Requesen am Anfang, als er noch dachte, also nicht wusste, dass es da offenbar ein Problem mit meiner Person gibt, hat mir auch sehr frei erzählt, also dass seine Schwester die Angela Merkel getroffen hat, dass die Bundesrepublik finanziell und politisch ihn unterstützt. Und er hat sogar gesagt, die machen mehr als die Amerikaner für mich und für uns, weil der eben auch von dieser Partei Primero Justicia ist. Und ich breche das jetzt mal ab, man könnte es noch endlos fortsetzen. Heiko Maas hat im Mai den Chef von dieser Primero Justicia in Kolumbien getroffen, der eben beschuldigt wird von der Staatsanwaltschaft in Venezuela, der Auftraggeber und Urheber von diesem Drohnenbombenattentat zu sein. Für das der Requesen, also der Freund von Borges, dort einsitzt. Ja, also Deutschland, das ist das, was man auf jeden Fall festhalten kann, ist sehr aktiv in Venezuela. Und insofern ist es auch jetzt im Nachhinein erklärlich, dass sie einen deutschen Schnüffler da erstmal mitnehmen und untersuchen, was der da überhaupt treibt.
Ja, ist verständlich. Was ich halt nicht verstehe, ist, warum, was ich immer noch nicht verstehe, ist, warum du sozusagen vom Auswärtigen Amt so wenig Unterstützung bekommen hast. Weil das Auswärtige Amt, da sind wir uns jetzt einig, hat ein Interesse, ob das richtig ist oder nicht, lass mal stehen, aber sie haben ein Interesse an einem Regime-Change in Venezuela. Mhm. Ja, eingebunden in andere westliche Länder, man möchte einen Regime-Change dort haben. Und jetzt hätte man doch eigentlich deinen Fall ja wunderbar als Argument für die eigene Sache nehmen können, sagen, hier, guck mal, was ist das für ein Unrechtsstaat dort? Die verhaften hier einfach einen Journalisten, der nichts getan hat, der sitzt da zu Unrecht im Militärgefängnis ohne Anklage. Man hätte das ja für sein eigenes Narrativ als Argument wunderbar benutzen können. Mhm. So. Wieso? Ich verstehe immer noch nicht, warum hat man bei dir da so eine, also dich so anders behandelt. Wie siehst du uns denn selber? Liegt es an deiner Gesinnung? Liegt es, dass man dich, ob zu Recht oder nicht, politisch konservativ rechts einordnet? Und reicht das schon aus, dass du deswegen nicht die Unterstützung bekommst vom Staat, die eigentlich jedem Bürger doch zusteht? Reicht es schon aus? Kann das wirklich sein? Oder welche Motivation siehst du da? Warum du? Was hat man gegen dich?
Also, keiner weiß es. Weil die Bundesregierung ja auch offiziell sich hingestellt hat und also im Nachhinein, als das alles plötzlich hochkochte, gesagt hat, ja, wir haben ja alles gemacht. Wir haben ja sogar mehr gemacht, als man normalerweise tun würde, war die Behauptung. Insofern stellt sich aus deren Sicht gar nicht die Frage, sich da rechtfertigen zu müssen.
Aber
weil sie die Realität verdrehen und jetzt kommt
genau, aber das stimmt nicht. Sie haben eben nicht alles gemacht, was möglich ist. Du beschreibst das selbst, noch nicht mal deinen Eltern wurde Bescheid gegeben. Ja. Ich meine, das ist ja nun wirklich das Allermindeste, dass man den Eltern Bescheid gibt. Hier, ihr Sohn ist in deren der Situation. Also man hat eben nicht nur nicht das gemacht. Man hat
sogar bestritten, als die Eltern aktiv die Botschaft und das Auswärtigamt angesprochen haben.
Man hat das sogar bestritten.
Dann, bestritten, ja.
Also warum von Anfang an diese komische Behandlung? Meinst du, das hat vielleicht auch schon mit deiner vorherigen Arbeit zu tun, auch mit deiner Arbeit in Syrien? Ist generell jemand wie du eine so sehr persona non grata für unsere Regierung, jemand, der da eben an gewissen Krisenpunkten in der Welt wirklich hinreißt? Ist es das? Oder wie schätzt du es selbst ein?
Ja, ich glaube, wer für freie Medien tätig ist, und das betrifft ja dann dich zum Beispiel auch, sollte vorsichtig sein. In solchen Situationen kann sich eben nicht sicher sein, dass die Bundesregierung ihn unterstützt, weil sie es einfach intern wahrscheinlich sich auf den Standpunkt stellen, das sind alles keine Journalisten. Journalisten sind Leute, die bei der ARD sind oder beim Spiegel, bei denen wir die Telefonnummer haben und wo wir uns regelmäßig treffen und absprechen. Das sind für die Journalisten. Wie Dennis Yücel zum Beispiel. Das sind Journalisten. Ja? Und alle anderen, die nicht unter Kontrolle sind, die nicht am Gängelband sind, die sind keine. Und in Venezuela ist wahrscheinlich auch mit kritisch eben, dass ja es Leute gibt in Deutschland, die ja schon seit Jahren behaupten, ich sei kein Journalist, sondern rechter Aktivist. Und wenn der Maduro und die venezolanische Regierung wissend, dass die Deutschen sowieso darum rühren, auch noch so einen Fall haben, hätte natürlich sein können, dass sie dann sagen, hier guck mal, da ist einer von denen und das ist einer von der deutschen Regierung, dass sie sich da gleich distanzieren wollten von meinem Fall. Haben wir nichts mit zu tun.
Dann lass uns mal drüber.
Wahrscheinlich geht es in diese Richtung. Ja. Aber wie gesagt, es geht ja darum, das aufzuklären und man muss sagen, die AfD-Bundestagsfraktion hat in den letzten Monaten mehrfach nochmal kleine Anfragen gestellt mit wirklich sehr dürftigen Antworten. Also mein Fall ist wirklich unter Verschluss, da darf keiner ran. Konkrete Fragen werden so schmallippig beantwortet, aber es kommt so Stück für Stück immer mehr raus. Eben zum Beispiel ist jetzt eindeutig dokumentiert, dass sie nicht protestiert haben. Sogar das hat ja der Staatsminister behauptet nach meiner Rückkehr. Wir haben ja protestiert, haben wir ja nur den Eltern nicht gesagt, aber wir haben es gemacht. Und jetzt aus den Dokumenten der kleinen Anfragen kommt eben heraus, auch das haben sie nicht gemacht. Der hat also den Bundestag dreist belogen. Aber es redet keiner drüber, jedenfalls nicht in den Mainstream-Medien.
Das ist auch so ein Ding. Weißt du, Billy, mich freut das total und es ehrt mich und Nuviso, dass du hier bei uns bist und mehr oder weniger exklusiv hier deine Story uns erzählst. Es freut mich und ehrt mich, aber eigentlich gehörst du hier in diese großen Talkshows. Das ist eigentlich eine Geschichte, die hat so eine Relevanz und so eine Bedeutung und das würde so viele Leute interessieren. Eigentlich gehörst du in diese großen Talkshows. Gehst du da bewusst nicht hin, sagst du, ich habe die Schnauze voll von euch und kommst deswegen zu uns? Oder wirst du dort auch ausgebremst? Gibt es da keinen Zugang für dich? Also,
nein, die habe ich noch. Also ich wurde einmal bei Lanz eingeladen, über die Deutsch-Arabische Gesellschaft 2013, um über Syrien zu sprechen. Ja, und da gab es im Vorfeld so ein Treffen von der Deutsch-Arabischen Gesellschaft und da hatte Herr Bock von denen, der da die Führung innehat, der hat mir das Mikro ganz spontan gegeben, gesagt, ja, ich soll mal was sagen, ja, wie schlimm das ist, dass die syrische Luftwaffe die Schulen bombardiert. Und dann habe ich gesagt, ja, das stimmt, das habe ich gesehen. Aber ich habe auch immer gesehen, dass in den Kellern dort, weil es so massive Gebäude sind, Waffen waren und Kämpfer genächtigt haben. Und damit sich diese Einrichtungen auch, so schlimm sich das jetzt anhört, aber sie machen sich zum legitimen Kriegsziel damit. Das kann man nicht mehr als Verbrechen jetzt per se sehen. Und da war Schweigen im Raum und ich wurde ausgeladen.
Wie ist es denn jetzt letztens gekommen? Wie bist du denn jetzt letztens aus dieser Situation befreit worden, aus dem Knast befreit worden? Also man kann wirklich so sagen, vom deutschen Staat kam keine Hilfe. Die haben dich allein gelassen. Und wenn du würdest vielleicht da immer noch sitzen, mutmaßlich, ja. Aber du bist jetzt hier. Wie ist es denn zu deiner Befreiung gekommen? Erzähl es mal aus deiner Sicht, ja.
Also die AfD hat meinen Eltern schon sehr früh Hilfe angeboten und gesagt, wir können das an die große Glocke hängen. Und dann hat der Dennis Yücel bei meinen Eltern angerufen und ihnen geraten, ja, lieber nicht, man sollte so die große Koalition, alle Parteien einbinden. Und das haben meine Eltern versucht, haben alle Parteien angeschrieben, alle Bundestagsabgeordneten persönlich, x-mal die Medien, also die Systemmedien. Und sie haben das 2 Monate lang probiert, ohne dass da eine Resonanz kam. Also sie waren völlig verzweifelt. Und dann haben sie gesagt zur AfD, okay, das ist jetzt die letzte Hoffnung. Wenn ihr da was machen könnt, macht's. Und dann hat die AfD das innerhalb von 3 Wochen hinbekommen. Sie haben einmal über kleine Anfragen, dass sie, da kam unter anderem mit raus, dass die Botschaft eben schon am dritten Tag informiert war. Solche Sachen, was wir so gar nicht wissen konnten. Und dann gab es den Antrag im Landtag von Brandenburg, dass die Landesregierung sich einsetzen möge für meine Befreiung. Da wurde eine Debatte geführt im Plenum. Der Chef von AfD Brandenburg, Kalbitz, hat meinen Eltern in der Landespressekonferenz das Podium gegeben auch. Da saßen denn alle Journalisten, die mussten sich das dann plötzlich anhören. Und da kam eine Panik, da sind die von der Botschaft spontan ins Gefängnis gekommen, um nochmal sicherzustellen, dass die Zahl der Besucher möglichst hoch ist. Wo sie vorher mal gehabt haben, es geht ja gar nicht. Spontan hin, wir wollen ihn sehen, sie konnten mich sehen, wollten sicher gehen, dass ich auch zu essen habe und was zu trinken, was sie vorher nicht so interessiert hat. Ja, und das Letzte war dann halt der Bundestagsabgeordnete Petr Büstron von der AfD. Seine Frau war Pressesprecherin der tschechischen Botschaft in Bonn früher und kannte den Dmitri Lubinski, der heute russischer Botschafter in Wien ist. Und den hat sie angesprochen, ob er eine Idee hätte, ob nicht die russische Regierung irgendwas tun könne, mich dort zu befreien. Und er sagte dann sofort, ja, was für ein Zufall, also diese Woche kommt Lavrov, der Außenminister, nach Wien und er wird in Wien den venezolanischen Außenminister auch treffen. Ach, denn es gab eine UN-Drogenkonferenz dort. Und er hat gesagt, ganz schnell, wir brauchen einen Brief meiner Eltern über den Fall und einen Brief von dem Abgeordneten, dass es auch so eine politische Dimension hat. Sonst hat er genommen, hat es dem Lavrov vorgelegt. Das war an dem 13. März, dass die Büstrons schon Rückmeldung bekamen von Lubinski. Lavrov hat zugesagt, er wird es am Folgetag ansprechen, das Thema. Und das hat er dann auch gemacht. Und der Venezolaner, der Arias, hat auch sofort zugesagt, mich freizulassen. Die wollten mich an demselben Tag, an dem 14. noch freilassen. Und ich habe mich da geweigert, weil ich dachte, es wäre eine Falle. Weil am Tag vorher hatten sie mich schon mal sinnlos durch die Stadt kutschiert, wo die UNO mit einer Kommission gekommen ist und mich nicht sprechen konnte, weil ich nicht da war.
Ach so.
Aber die haben die Zelle schön gestrichen und einen Fernseher reingestellt extra, damit es so toll aussieht. Und ich war eben weg. Und ich dachte, wo das war, dass die nochmal kommen. Und deshalb bin ich nicht mitgegangen. So, und dann kam aber am nächsten Tag der Morgen der Direktor und er hat mir sein Smartphone gegeben. Und er meinte irgendwie, der Chef von der Justiz, wer auch immer das jetzt ist, hat er gesprochen, ja, der Billy Six, der wird heute freigelassen, aber er muss unbedingt zu dem Tribunal. Also es muss formal abgeschlossen werden, irgendwie der Fall.
Damit sozusagen der Staat Venezuela auch ein bisschen sein Gesicht wahren kann. Wir haben ja ein Verfahren gehabt, ein Urteil und Freispruch, auf Wiedersehen. Also.
Genau, und damit ich mich da nicht verbarrikadiere in meiner Zelle, hat er gesagt, du darfst jetzt hier ohne Handschellen und ohne diesen orangen Anzug, die haben alle so eine Guantanamo-Anzüge da an, durfte ich ohne das da raus zum Tribunal und es war dann so eine Larifari-Verhandlung, wo nochmal so alles so die Anklage nochmal verlesen wurde und wie schlimm das alles ist und so. Ja, und da wurde dann beschlossen vom Gericht, ja, ich bekomme Freigang. Also das Verfahren geht zwar weiter, denn da muss man ja ermitteln, das ist ja so viel Material, ne? Das ist ja wichtig, weil haben ja nichts falsch gemacht. Aber er darf jetzt das von draußen weiterverfolgen, muss sich alle 15 Tage bei der Polizei melden. Ja, und als ich zurückkam ins Gefängnis, hat der Direktor schon gesagt, ja, diese Chance, die wirst du nutzen, musst du nutzen, das Land zu verlassen. Schnellstmöglich. Und die venezolanische Regierung hat trotz dieses Gerichtsbeschlusses auch die deutsche Botschaft aufgefordert, sicherzustellen, dass ich dort schnellstmöglich das Land verlasse. Und das haben sie halbherzig dann auch gemacht.
ist eigentlich schon krass, wenn man das mal zusammenfasst. Ja. Mhm. Es war dann letzten Endes sozusagen eine private Initiative von einem AfD-Politiker, einem Bundestagsabgeordneten, dessen Frau privat Connections hat zu russischen diplomatischen Corps und das über private Kanäle aufmacht und dann tatsächlich ein Außenminister Lavrov innerhalb von kürzer Zeit die Freilassung macht. Ja. Und wenn jetzt es so dargestellt wird, dass, guck mal, da sehen wir wieder AfD und die Russen und so, da haben sie doch, der Billy ist wohl einer von den. Es ist doch eine Schande, dass das Ausland machen muss. Denn das ist doch die ureigenste Aufgabe von unserem Land gewesen. Und wenn unsere Regierung das macht, dann hätte es erst gar nicht in diese AfD-Russland-Connection gebraucht. Ja. Sondern nur, weil unser Land seinen Job nicht macht und deine Eltern in ihrer Verzweiflung den allerletzten Sturm greifen. Und ganz ehrlich, ich spreche da auch meinen Respekt aus für diesen AfD-Abgeordneten und seine Frau, dass die das gemacht haben. Weil egal für wen, das ist einfach eine absolute Unanständigkeit, sich nicht für dich einzusetzen. Und wenn es dann andere machen, dann gilt es für mich im höchsten Maß zu respektieren und nicht auch noch das dann als Argument herzunehmen. Ja, guck mal, es ist doch so ein alter AfDler, der Billy Six. Hey, da hätte schon längst der Staat vorher seinen Job machen müssen und dann hätte man diese Kanäle gar nicht gebraucht. Also da echt, das ist ein es ist wirklich ein großer Skandal, Billy. Ich meine, das ist deine Geschichte, aber deswegen sage ich, das ist ein Skandal. Diese Geschichte sollte eigentlich, du solltest in irgendwelchen Talkshows hier beim ZDF sitzen. So, ja.
Ja, aber ZDF und.
Aber die haben dich ja damals auch schon boykottiert. Wo in Südamerika schon in den Zeitungen, in Printmedien diese Geschichte steht, hat man bei uns noch nichts davon gehört. Und selbst wir bei Nuviso haben ja erst mal ein paar Wochen gebraucht, bis wir überhaupt das richtig realisiert haben, diese Geschichte. So. Mhm. Während das woanders in der Welt schon in den Mainstream-Medien
erscheint. Überall, außer in Deutschland. Also ab 24. November ging es los. Das war sogar ein Fernsehsender aus Kolumbien, NTN24, der den Fall berichtet hat. Die hatten das über eine Ex-Gefangene aus Spanien. Das ist der Casiba einmal um die Welt gegangen, erfahren. Die hat es getwittert. Ja, und dann EFE eben, viertgrößte Nachrichtenagentur der Welt. Die ganze spanischsprachige Welt. Das war mehrfach im Fernsehen, in Zeitungen, überall in Lateinamerika. Dann hat es AP aufgegriffen, Mitte Dezember, ist ja nun die größte Nachrichtenagentur der Welt, BBC, New York Times. Ja, und dann irgendwann konnten die deutschen Systemmedien das auch nicht mehr geheim halten, mussten sie. Also meine Eltern kennen ja einer vom Spiegel, die Frau Köbel. Die war auch mal bei uns zum Essen und die hat auch mal einen Bericht geschrieben über meine Zeit in Syrien, wo sie mich dann ein bisschen durch den Kakao gezogen hat. Aber es musste sie auch, weil sie nur zwei Optionen hatte. Also entweder ihn lächerlich machen oder ihn als Extremisten darstellen. Da war mir diese Variante lieber. Okay, jedenfalls die hat gesagt am Telefon, ja, ich habe in der Redaktion das Thema angesprochen beim Spiegel und mir da die Finger verbrannt. Aber jetzt, wo New York Times und so darüber berichten, könnte ich es nochmal probieren. Und dann kam auch so eine Alibi-Meldung bei Spiegel Online. Aber da kam das Wort erst rechts öfter vor als der Begriff Venezuela. Also wo sie dann getriebenermaßen mussten, haben sie dann noch versucht, das alles so madig und schlecht zu machen.
Also ich finde an dem Fall das wirklich höchst bedenklich, wenn ich mir überlege, dass jetzt staatliche Rechte und Schutz, wenn es nur noch denen gewährt werden, die richtige Gesinnung erhalten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich lebe in Mitteldeutschland, ich lebe in einer Stadt wie Chemnitz. Dort haben 30% der Wähler die AfD gewählt. Mhm. Heißt es jetzt, dass diese 30%, das ist ein Drittel sozusagen der Bevölkerung, sind die dann in einen anderen Rechtsstatus? Also droht das? Ist es jetzt nur ein Einzelfall oder ist eben der Fall Billy Six eine Warnung an uns alle? So, ey, das könnte der Anfang sein, dass tatsächlich dann, wenn du eben, ob zu Recht oder nicht, in diese Ecke gestellt wirst, dass dir dann gewisse Rechtsgarantie auch entzogen wird. Das ist ja was dann das Alarmierende ist.
Also ich bin gar nicht AfD-Mitglied.
Unabhängig, ob du es bist oder nicht. Allein schon, dass du in die Ecke geschoben wirst.
Also ich habe eben über Jahre für die Junge Freiheit geschrieben, die wichtige politische Vorarbeit geleistet hat, dass so eine Partei wie die AfD überhaupt aufsteigen konnte. Und ich habe öfter auch Vorträge gehalten bei der AfD, aber ich bin da kein Mitglied. Ich habe auch anderen schon angeboten, Vorträge zu halten, aber zum Beispiel die Luxemburg-Stiftung habe ich mehrfach angeschrieben und auch über Bekannte versucht, es ernsthaft dort zu ermöglichen, aber die wollen nicht. Ja.
Und ich meine, und es ist auch, weißt du, man muss sich ja auch gar nicht rechtfertigen. Ich meine, die AfD und du hast die Junge Freiheit angesprochen, sind eine legale Partei und legale Medien. Und nur noch mal in Erinnerung an den Fall Käsemann, wo man ja heute in der Retrospektive sagt, da hat das diplomatische Korps sich falsch verhalten. Das ist heute, es gilt als eine Art Skandal, man hat das nicht richtig gemacht. Aber in dem Fall war es, die ist ja wirklich eine Revolutionärin, also die auch jetzt schon wirklich politisch mal extrem geht. Und selbst da ist es völlig selbstverständlich und völlig zu Recht, da muss der Staat eingreifen, hat er damals nicht gemacht und gibt heute zu, das war ein Fehler, das war nicht richtig. Und dann ist jetzt jemand wie du, der bei Weitem nicht irgendwie in diesen Extremen sich bewegt, der sogar noch eigentlich einen Schutz als Journalist auch noch haben sollte. Und zur gleichen Zeit, wo man zugibt, ja, damals in 17, das war nicht so in Ordnung, lässt man dich dort einfach im Stich.
Hat sich die Geschichte doch wiederholt, aber mit anderen Vorzeichen. Ne? Heute sind halt die Rechten der Feind und böse und gefährlich. Und damals waren es die Linken. Das war die RAF-Zeit in Westdeutschland. Ja. Es gibt auch andere Beispiele aus diesem Jahr. Also hier zum Beispiel der Bremer Bundestagsabgeordnete von der AfD, Magnitz, wurde ja niedergeschlagen. Und der Fall wurde ja madig gemacht. Ja, war das wirklich so? Also wirklich auch schwerstens verletzt, ja. Und dann gab es auch einen Fall, zum Beispiel hat die Waldorfschule ein Kind abgelehnt mit der Begründung, der Vater ist AfD-Mitglied. Und da hat Berliner Senat gesagt, es ist keine Diskriminierung, weil ist ja nicht abgelehnt worden wegen der Hautfarbe. Und Diskriminierung hat bei uns immer was mit Hautfarbe zu tun. Also es gibt schon, und guck mal, Leute, mit denen ich spreche, die sagen, die haben Angst zu sagen, dass sie AfD-Mitglied sind, die könnten ihre Arbeit verlieren. Also wir sind schon längst an dem Punkt tatsächlich, dass das ein Problem ist.
Und wie gesagt, ich halte das echt für sehr bedenklich. Völlig unabhängig, welcher politischen Einstellung ich selber bin oder so. Aber da gilt auch wirklich, wie es mit Rosa Luxemburg, eine der bekannten linken Ikonen, gesagt hat, Freiheit des Andersdenkenden. Und das ist für mich ein Skandal, wenn Leute, egal in welche Richtung es gehen, also man hätte sich für dich genauso einsetzen müssen, wie man sich seinerzeit für die Frau Käsemann hätte einsetzen müssen. Mhm. Egal, woher man kommt, aber das ist doch was ein Staatswesen ausmacht, was ein sogenannte Bürgerrechte sind. Ja,
und besonders absurd war natürlich auch, dass man Venezuela jegliche Rechtsstaatlichkeit abspricht. Mhm. Und dann öffentlich fordert, aber für Billy Six müsst ihr ein rechtsstaatliches Verfahren machen.
Das war der Sprecher vom Auswärtigen Amt.
Ja, mehrfach haben die das, also öffentlich, das ist also dann intern schon längst vorher inoffiziell gelaufen. Und man muss ja sehen, die Lage war ja extrem gefährlich. Ende Januar, also der Parlamentspräsident erklärt sich zum Übergangspräsidenten. Die Opposition versucht den Umsturz, wird dabei unterstützt von den USA und Kolumbien, Deutschland und Brasilien. In den Straßen gibt es Proteste, Tote. Also wenn in so einer Situation etwas kippt, und in Syrien hatte ich ja einen Fall dokumentiert, wo Rebellen zum Beispiel eine Stadt erobert haben, ja, da wurden dann einfach alle Gefangenen erschossen. Ja, damit eben auch Zeugen weg sind. Mhm. So, das hätte alles passieren können. Und allein das hätte schon ausreichen müssen, egal ob Journalist oder nicht, dafür zu sorgen, dass die deutschen Staatsbürger alle aus dieser gefährlichen Lage herauskommen. Ja.
Naja. Jetzt habe ich hier zum Schluss noch zwei Fragen an dich. Zum einen, überlegst du, diesen Fall vor Gericht zu bringen? Ist es justiziabel? Ich meine, ich bin kein Jurist. Überlegst du da, das justiziabel auch noch weiter zu verfolgen, diese Geschichte?
Ja, es gibt einen Anwalt und er hatte mir erstmal aufgetragen, eine Chronologie zu schreiben, Tag für Tag, was war los. Da habe ich 207 Seiten zu Papier gebracht, hat lange gedauert. Aber das hat er jetzt seit Oktober und jetzt muss er natürlich lange daran auch lesen und dann geht es los. Also es soll eine Feststellungsklage werden, die Rechtswidrigkeit dieses Verhaltens des Auswärtigen Amts dokumentiert.
Was hättest du dann davon, außer so eine Art moralische Rehabilitation? Könntest du dann auch auf Schadenersatz klagen oder irgendeine Entschädigung oder sowas?
Möglicherweise schon, ist aber gar nicht so mein Ansinnen, sondern es geht erstmal darum, erstmal dafür zu sorgen, dass es nicht nochmal passiert.
Du möchtest dokumentieren, dass da ein Rechtsbruch stattgefunden hat.
Genau, dass auch, wenn das anderen passiert, die sich sofort darauf berufen können und zeigen können, hier, guck genau. mal.
Und zwar egal, welche Couleur, es geht um alles.
Das Problem ist, die Familie Käsemann konnte das ja nicht machen, weil es ja keinen Rechtsanspruch darauf gibt, dass sich ein Auswärtiges Amt für Aktivisten einsetzt. Das ist im Fall von Journalisten anders, weil Deutschland eben Pressefreiheit als Menschenrecht und damit Teil des Völkerrechts anerkannt hat und es bei anderen Journalisten auch regelmäßig praktiziert hat. Ja, und daraus erwächst diese Pflicht, dass sie bei mir hätten auch tun müssen, was bei Käsemann nicht so war. Und deshalb bin ich jetzt auch tatsächlich der Erste, der mal in dieser Situation ist, überhaupt mit einer Klage das zu dokumentieren, dass sie eben müssen und nicht, ob so, wie sie sich gerade fühlen, ob sie Lust haben oder ob ihnen die Nase gefällt oder nicht. Und das wird, glaube ich, ein wichtiger Schutz auch für andere Menschen, auch gerade für die freien Medien in Zukunft, dass wir auch sicher ins Ausland gehen können. Denn bisher ist ja immer so, wenn du einen deutschen Pass hattest, hattest du eigentlich einen guten Stand. Selbst wenn du Probleme hast mit Behörden, die behandeln dich anders, als wie wenn du aus Burkina Faso oder Nepal wärst.
Richtig, ja.
Ja, du wirst auch nie so lange im Gefängnis sein. Auch die Wahrscheinlichkeit, dass du Todesstrafe bekommst, ist sehr viel geringer. Also es war ja immer ein Schutz. Und wenn jetzt aber das Ausland mitbekommt, dass sich da was geändert hat, dass es so eine Zweiteilung gibt, ja, für manche nicht, dann hat das natürlich Wirkung auch für Bürger vor Ort. Und bei zum Beispiel im Fall Käsemann nochmal Argentinien, diese Militärjunta, die ja von, ich glaube, von 76 bis 83 dort an der Macht war, dort sind ja, das sind 30.000 umgebracht worden, 500 waren Ausländer. Und diese 500, das waren keine Amerikaner oder Briten oder Franzosen, die sind alle rausgekommen. Das waren vor allem Deutsche und Italiener. Genau die beiden Regierungen, die sich nicht eingesetzt haben, weil sie selber ein Problem mit Linksextremismus in der Zeit hatten.
Ja.
Und eine Junta merkt das. Die weiß, mit welchem Staatsbürger sie wie weit gehen kann.
Die reizen auch immer die Grenzen aus. Genau. Wenn eine internationale Note kommt, sagen, ja, das ist selbstverständlich, wir sind ja keine Unmenschen. Hier in Journalisten halten wir nicht fest, war ein kleines Missverständnis, Entschuldigung, hier Wiedersehen. Mhm.
Wie es ja eben, muss man immer wieder sagen, auch in meiner Zeit neunmal war in Venezuela. Also das ist ja dann auch wirklich der Beweis, dass man hätte, wenn sogar die Amerikaner und die Kolumbianer, die nun wirklich die Hauptfeinde sind, eigentlich alle, Spanien und Chile ja auch und Frankreich, also die sind alle, sonst hätten deren Journalisten ja auch nicht das Problem gehabt. Also die haben ja keine russischen oder chinesischen Journalisten dort verhaftet, ist mir kein einziger Fall bekannt. Ja, also die nehmen schon die Länder, die feindlich sind, aber selbst die kriegen es hin in Venezuela, das zu lösen. Und jetzt ist auch ein Unterschied zur Türkei, weil ja die, es haben ja viele von so Spiegel und so GZ-Presse da so rumgemäkelt, ja, aber guck mal, bei der Türkei, da haben die Deutschen auch protestiert und hat der Erdogan, hat ihn das nicht interessiert. Venezuela und die Türkei ist nicht das Gleiche. Erdogan ist wirklich einer, der, wenn er sagt, das passt mir nicht, dann hält er die auch länger mal fest, ja? Journalisten. Aber Venezuela hat das nie gemacht mit ausländischen Journalisten. Und das weiß natürlich ein Auswärtiges Amt auch, dass diese Länder da unterschiedlich sind. Und dass es in Venezuela leicht gewesen wäre, mich dort rauszuholen.
Mhm. Du schreibst jetzt auch ein Buch, hast du gesagt, wo du diese ganzen Dinge für dich verarbeitest, aber eben auch für uns alle, also diesen Fall halt dokumentierst und öffentlich machst. Wann kann man damit rechnen, dass das Buch erscheint?
Ja, es sollte eigentlich schon zum Weihnachtsgeschäft, aber der Umfang wird immer größer. Ich war ja im Kloster extra dafür, aber das ist eben, es ist so viel, was wichtig ist. Es sind doch so viele Ebenen, die da reinspielen und ich bemühe mich, das bis Januar, Februar fertig zu bekommen.
Billy, ich danke dir wirklich sehr für dieses Gespräch und ja, ich danke dir auch für den Einsatz, den du bringst, weil ich das auch tatsächlich verstehe. Der Billy Six-Fall, die Causa Billy Six ist nicht nur deine private Geschichte, so, die interessant ist und spannend ist, sich mit dir zu unterhalten. Und ich hoffe, wir können das vielleicht an anderer Stelle nochmal intensivieren. Es gibt in deinem Leben eine ganze Menge interessante Kapitel. Aber die Causa Billy Six ist ein Präzedenzfall. Es ist tatsächlich ein ganz wichtiges Beispiel. Und umso mehr freut mich, dass, wenn wir dafür beitragen können, diesen Fall in die Öffentlichkeit zu bringen. Und ich kann dir nur danken dafür, dass du das in dieser Offenheit auch erzählst. Wünsche dir alles Gute für deine Arbeit, wünsche dir auch alles Gute und weiß, dass du so stark bist, dass du das auch verarbeitest, dass da nicht irgendwas hängen bleibt in dir, dass du in Zukunft auch weiterhin diesen Weg des Journalisten gehst. Ganz ehrlich, meine persönliche Einschätzung ist, man bräuchte mehr Leute wie dich. Mhm. Hier auf dem Buch hier hinten ist eine Widmung von Peter Scholl-Latour. Das sind für mich diese Kaliber, da bräuchten wir mehr davon. Und in diese Richtung gehst du auch in die Länder hin und vor Ort berichten. Solche Leute bräuchten wir mehr und sollten auch alles daran tun, diese Menschen zu schützen. Und das ist ein größerer Fall als deine Privatgeschichte. Und ich hoffe, wir können hier ein klein wenig dazu beitragen, auch diese Geschichte ein bisschen zu verbreiten, mhm, in der Hoffnung, dass sich sowas nicht wiederholt und dass wir nicht weiter, ja, in diese Richtung gehen, dass wir am Ende eine Zweiklassengesellschaft von Bürgern haben. Mhm. Die eine, die volle Unterstützung bekommen, und die anderen, die man, ja, die als, ja, zweitklassig diskriminiert werden, kann man da in dem Zusammenhang schon sagen. Billy, mhm, großartig, danke dir.
Na, danke auch. Hat mich gefreut, dass wir, nachdem wir 2 Jahre ja schon immer mal gesprochen haben, uns zu sehen, das heute endlich mal hinbekommen haben.
Vielen Dank. Euch danke ich auch für eure Aufmerksamkeit. Bleibt uns weiter gewogen auf diesem Kanal. Unterstützt unsere Arbeit. Denn wie auch dieser Fall zeigt, so ich glaube, die Arbeit von uns alternativen freien Medien ist wichtig. Es bildet auch ein wichtiges Korrektiv in der heutigen Zeit. Deswegen danke ich euch für eure Unterstützung und hoffe, ihr bleibt uns weiterhin gewogen. Vielen Dank auch. Tschüss.